Recht in Sachsen. Fälle, Urteile und die Hintergründe. Der Anwaltspodcast von sächsische.de.
Wir leben in einer Zeit, in der Wirtschaftsexperten über den Arbeitsmarkt gern sagen, es sei ein Arbeitnehmermarkt. Einfach weil es für zu viele Stellen viel zu wenig Personal gibt. Man nennt das auch Fachkräftemangel. Man könnte also denken, in der Arbeitswelt sollte es für diejenigen, die einen Job haben, gar keine Probleme geben. Schließlich müssten die Arbeitgeber ein Interesse daran haben, dass es denen, die bei ihnen arbeiten, gut geht und sie keinen Grund finden, zu streiten. Doch dass Theorie oft nichts mit Praxis zu tun hat, weiß der heutige Gast in der ersten Folge unseres Podcasts Recht in Sachsen bei sächsische.de. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und kennt sich bestens aus mit den Fragen, die sich stellen, wenn es Stress mit dem Chef, den Kollegen oder mit Verträgen gibt. Ich begrüße Carsten Fleischer von der Dresdner Anwaltskanzlei Kucklick. Guten Tag, Herr Fleischer.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Ja, die erste Folge also jetzt hier in diesem neuen Podcast. Ich freue mich, dass es losgeht. Es geht um Arbeitsrecht, also ein Thema, das, ich möchte mal behaupten, fast jeden interessiert bzw. betrifft. Mein Name ist Fabian Deike, das noch der Vollständigkeit halber. Ebenso wie der Hinweis darauf, dass diese Podcast-Folge auch exklusiv präsentiert wird, nämlich von der Kanzlei Kucklick in Dresden. Ja, Herr Fleischer, ich erwähnte es gerade, das Schlagwort Fachkräftemangel. Ist es denn so, wie ich dieses Bild konstruiert habe, gibt es heutzutage eher weniger Streit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern als in Zeiten mit höherer Arbeitslosigkeit? Kann man das vergleichen?
Das kann man sehr gut vergleichen und ich, zumindest in meiner Praxis läuft es darauf hinaus, dass sie tatsächlich weniger geführte Streitigkeiten haben, weil es für die Arbeitnehmer viel einfacher ist, sich woanders neu zu bewerben, neu irgendwo anders einzusteigen und dem Streit mit dem laufenden Arbeitgeber aus dem Weg zu gehen. Bei einer Neueinstellung schlägt man dann meistens auch direkt den Bogen und bekommt ein neues Arbeitsentgelt, was dann zumeist natürlich auch höher ist.
Also kann der Arbeitnehmer tendenziell diese Arbeitsmarktsituation für sich bestmöglich ausnutzen. Vielleicht gleich mal eine Gut-zu-wissen-Frage direkt zum Anfang. Wie kann man denn bestmöglich rechtlich diese Arbeitsmarktsituation für sich ausnutzen? Was sagt der Fachmann?
Also es ist natürlich eine reine wirtschaftliche Erwägung, ob man in ein anderes Arbeitsverhältnis wechselt. Man muss an der Stelle immer überlegen, da, wo man aktuell ist, hat man sich einen sogenannten sozialen Schutz erdient. Das heißt, man hat auch längere Kündigungsfristen, je länger man bei einem Arbeitgeber da ist. Das heißt, das ist tatsächlich ein Wert, den man hat an Sicherheit. Wohingegen, wenn man woanders neu beginnt, gern auch mit einem höheren Arbeitsentgelt, man zum Beispiel im ersten halben Jahr völlig schutzlos ist, weil das Kündigungsschutzgesetz zum Beispiel eben erst nach einem halben Jahr greift.
Stichwort Probezeit nennt man das.
Fast richtig, das ist so ein falscher Freund, das Wort Probezeit. Die Probezeit im Gesetz, § 622 BGB, ist zufälligerweise bis maximal ein halbes Jahr ausdehnbar. Das, wovon ich aber gerade sprach, diese Sicherheit, ist die sogenannte Wartezeit nach Kündigungsschutzgesetz. Und Sie haben bei uns in Deutschland zwei Voraussetzungen für Kündigungsschutz. Das ist A, mehr als 10 Vollzeitarbeitnehmer im Unternehmen und B, länger als ein halbes Jahr Beschäftigungsdauer. Und erst wenn Sie die beiden Voraussetzungen erfüllt haben, haben Sie einen Kündigungsschutz. Und demzufolge ist das erste halbe Jahr, unabhängig, ob mit Ihnen eine Probezeit vereinbart wurde oder nicht, birgt immer ein gewisses Gefahrenpotenzial.
Jetzt haben wir uns direkt schon an einem Punkt festgebissen. Der erste Paragraph ist auch schon gefallen hier in dieser Podcast-Folge, relativ früh, nach 3 Minuten oder so. Kündigungsschutz. Stimmt es denn, dass sich Kündigungsfristen verlängern, je länger man bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist?
Jetzt wären wir natürlich wirklich schon konkret. Also, Sie haben völlig recht, je länger Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, umso länger sind Ihre Kündigungsfristen aus Arbeitgebersicht. Das muss man unterteilen in Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der § 622 im Bürgerlichen Gesetzbuch hat eine Staffel von 2 Jahren bis 20 Jahren. Und dort haben Sie verschiedene Kündigungsfristen, die der Arbeitgeber zunächst zu beachten hat, von 1 bis 7 Monate. Also im Idealfall können Sie bis zu 7 Monate Kündigungsschutz haben. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie mit Ihrem Arbeitgeber vereinbaren im Arbeitsvertrag, dass Sie auch sich als Arbeitnehmer an die längeren Kündigungsfristen binden. Denn im Normalfall, wenn Sie das nicht machen, ist Ihre Kündigungsfrist nach dem neuer Paragraph 622 Absatz 1, nur 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende.
Also liegt es in meiner Hand, wie lange ich Zeit habe?
Das liegt zumeist in der Hand des Arbeitgebers, weil der den Arbeitsvertrag in aller Regel erstellt. Die Arbeitnehmer bekommen ja den Arbeitsvertrag vom Arbeitgeber angeboten und seltenst sind sie in einer so mächtigen Position, dass sie den tatsächlich verhandeln, erst recht nicht bei den Kündigungsfristen. Mhm. Also das ist in der Praxis eher ungewöhnlich. Es ist eher in der Hand des Arbeitgebers, ob er einen Gleichlauf der Kündigungsfristen bei sich und beim Arbeitnehmer hat oder aber dem Arbeitnehmer die kürzere Kündigungsfrist zugesteht.
Gibt es bei Ihnen oft Fälle, wo sich nicht an Kündigungsfristen gehalten wird? Gibt es sowas überhaupt? Ich meine, es steht ja in dem Vertrag drin, da wäre man ja schon ein bisschen...
Ja, gibt es, kommt in der Praxis relativ häufig vor, sind dann meistens 2 Varianten. Entweder es wird komplett fristlos gekündigt.
Das heißt, da muss ein Grund vorliegen.
Da ist auf einer von beiden Seiten, in aller Regel natürlich auf Arbeitgeberseite, jemand der Meinung, dass ein so großer Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten vorgelegen hat, dass man fristlos kündigen kann. Das ist die Variante 1. Und die Variante 2 ist schlicht und ergreifend, ist man immer wieder erschrocken, auch als langjähriger Arbeitsrechtler, die eigene Unkenntnis von Kündigungsfristen. Also auch aus Arbeitgebersicht werden da manchmal oder relativ häufig sogar mit falscher Kündigungsfrist die Kündigung ausgesprochen.
Also wird gar nicht nachgeguckt, wie lange ist da jetzt bei mir der Arbeitnehmer?
Von falscher Berechnung über wirklich tatsächlich nicht den eigenen Vertrag angeschaut, ist da wirklich alles dabei.
Also lohnt es sich bei einer fristlosen Kündigung durchaus auch mal zu gucken, ob der Arbeitgeber da die richtigen Fristen eingehalten hat?
Selbstverständlich. Also immer. Es ist das allererste, das A und O, wenn eine Kündigung kommt, dass man überhaupt erstmal prüft, ob die Frist, die einem zusteht, eingehalten wurde, bei einer fristlosen mal ganz außen vor. Aber auch wenn da eine Frist drin steht, lohnt es sich immer, das zu überprüfen.
Wie sieht das aus, wenn aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt wird? Das ist ja auch eine gern benutzte Formulierung.
Genau, diese Formulierung wird gern benutzt. Gemeint juristisch ist damit dann betriebsbedingte Gründe. Und jetzt steigen wir wirklich schon tief ein. Betriebsbedingte Gründe ist natürlich nicht jede wirtschaftliche Schieflage im Unternehmen. Und demzufolge auch da gibt es gute Möglichkeiten, gegen eine Kündigung vorzugehen. Schlechtere Möglichkeiten, gegen eine Kündigung vorzugehen, wären dann zum Beispiel die kompletten Betriebsschließungen. Also sowas hat man jetzt auch im Zuge der kommenden Rezession, sieht man das schon am Horizont, dass da wirklich Betriebsteile geschlossen werden, Betriebe geschlossen werden. Vielleicht um das greifbarer zu machen, zum Beispiel eine gesamte Filiale eines Unternehmens. Wenn ich die schließe, das wäre eben zum Beispiel auch so ein betriebsbedingter Grund, eine Teilbetriebsschließung. Da sind dann die Karten für die Arbeitnehmer eher schlecht. Wenn es sich nur auf einen oder 2 Einzelne aus einer größeren Gruppe zum Beispiel bezieht, dann sind die Karten immer relativ gut für die Arbeitnehmer.
Ich würde direkt mal ins nächste Detail gehen, weil Sie sagten gerade eben bei einer Filiale. Das setzt ja voraus, dass es einen größeren Konzern gibt, zu dem die Filiale gehört. Man könnte ja dann innerhalb dieses Konzerns oder Unternehmens auch in eine andere Filiale übermittelt werden, wenn man das denn möchte.
Haben Sie völlig recht. Und dann, also spätestens ab dem Moment brauchen Sie dann wirklich den Fachmann, der sich Ihren Arbeitsvertrag ansieht, ob Sie eine sogenannte Konzernversetzungsklausel in Ihrem Arbeitsvertrag drin haben, ob das überhaupt möglich ist. Weil Sie haben völlig recht, wenn das möglich wäre, dass Sie versetzt werden, ist höchstwahrscheinlich der Kündigungsgrund nicht gegeben, nur dadurch, dass die Filiale geschlossen wird. Haben Sie natürlich so eine Versetzungsklausel nicht, sondern haben vielleicht im Arbeitsvertrag die Filiale sogar ganz konkret benannt. Dann ist natürlich die Filialschließung auch ein tauglicher Grund, eine betriebsbedingte Kündigung zu begründen.
Wie sieht das mit Distanzen aus? Also wenn jetzt mal beispielsweise, wir unterhalten es gerade hier in Dresden und es macht von einer Kaufhauskette eine Filiale zu und es ist beispielsweise in einer anderen Großstadt, in Leipzig, noch eine Filiale dieser Kette da und die bleibt meinetwegen erhalten. Das ist mal so der Fall. Ist es zumutbar dann, dass der Arbeitnehmer dort einen Job angeboten bekommt?
Ja, jetzt sind Sie quasi in das nächste Problem übergegangen, sogenannte Änderungskündigung. Also ich kündige als Arbeitgeber hier in Dresden die Mitarbeiter und biete ihnen zugleich eine Fortbeschäftigung in einer anderen Stadt an. Aus der Erfahrung heraus kann ich Ihnen sagen, wird wahrscheinlich die Entfernung Dresden-Leipzig wohl zumutbar sein. Es gibt keine festen Regelungen. Sie werden im Gesetz keine Kilometerzahlen und keine Stunden, Anfahrtzahlen oder ähnliches finden, gibt es schlicht und ergreifend nicht. Man schielt als Arbeitsrechtler immer so ein bisschen ins Sozialrecht hinüber. Was ist zumutbar bei Jobangeboten von Arbeitssuchenden? Und da ist man ganz schnell bei 1,5 bis 2 Stunden Fahrzeit, ohne dass man es 1:1 übertragen darf. Mhm. Das muss man ganz deutlich sagen, das ist eher ein Anhaltswert. Also eine Änderungskündigung aus Dresden nach Leipzig, aus Dresden nach Chemnitz, aus Dresden auch in die andere Richtung nach Görlitz, halte ich in aller Regel für wahrscheinlich zumutbar.
Spitz nachgefragt, kann es sich ein Arbeitgeber mit einer Änderungskündigung auch einfach machen, indem er sagt, ich mache eine Änderungskündigung und keine betriebsbedingte Kündigung, weil ich die Filiale schließe?
Nein, kann er nicht, weil eine Änderungskündigung, das muss man einfach juristisch ganz kurz fassen, ist im Grunde das Zusammensetzen aus einer Kündigung und einem Änderungsangebot mit der Bedingung, dass die komplette Kündigung juristisch korrekt ist und juristisch am Ende rechtmäßig ist. Das heißt, wenn man sich dagegen wehrt, geht man mit einer Änderungskündigungsschutzklage dagegen vor und lässt das Arbeitsgericht überprüfen, ob die Kündigung selber rechtmäßig wäre. Haben wir eine Betriebsschließung hier in Dresden, wäre die Kündigung rechtmäßig? Ja, wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass der Betrieb komplett geschlossen ist und damit wäre dann höchstwahrscheinlich die Versetzung nach Leipzig auch möglich.
Jetzt sind wir ziemlich speziell geworden direkt zum Einstieg, aber hat sich so ergeben. Abgebogen sind wir vorne an einer Stelle, als ich so über die aktuellen Zeiten, die in denen wir gerade leben, mit Fachkräftemangel und da kommt halt dazu auch eine Inflation. Sie sagten vorhin schon, es geht auch in Richtung einer Rezession, was man wirtschaftlich sieht und wo dann vielleicht auf den Arbeitsrechtler nochmal ganz neue Fälle zukommen werden. Also es ist einerseits momentan der Umstand da, dass genug Arbeit da ist, um sich im unter Umständen als Arbeitnehmer das beste Angebot raussuchen zu können. Ist halt sehr arbeitnehmerfreundlich, der Markt. Andererseits ist man aufgrund von Kostensteigerungen überall, ihr bekommt es im Privaten ja auch mit, darauf angewiesen, vielleicht das bessere Angebot zu finden und zu suchen. Jetzt sucht aber nicht jeder einen neuen Job. Wie gelingt es am besten, ohne gleich den Anwalt zu fragen, vielleicht beim Thema Geld voranzukommen beim aktuellen Arbeitgeber?
Selbstverständlich können Sie mit Ihrem Arbeitgeber jederzeit, ohne dass Sie dafür irgendwelche Fristen oder ähnliches oder eine Form einhalten müssten, über Gehalt sprechen. Muss man wieder unterscheiden, ist zwischen tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen, da haben Sie eine tarifliche Entgeltgruppe, Entgeltstufe, da werden Sie individuell nichts verhandeln können. Dann gibt es Unternehmen, die zwar nicht in einem Tarifvertrag sind, aber die ein Entgeltsystem über Betriebsvereinbarungen haben. Auch da werden sie individuell wohl wenig vereinbaren können. Aber alles, was nicht kollektivrechtlich, nennt man das, gebunden ist, da haben sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber über Arbeitsentgelt zu verhandeln. Und da ist es wie überall, der Ton macht die Musik. Was hat man anzubieten? War man die letzten Jahre, wie erfolgreich war man, je nachdem in welchem Arbeitsverhältnis man steht, wie erfolgreich war man? Kann man ernsthaft darüber diskutieren, dass man höher vergütet wird? Ob der bloße Verweis, dass es auch anderswo schöne Arbeitsplätze gibt, genügt, vermag ich zu bezweifeln. Aber wenn man die letzten Jahre in irgendeiner Art und Weise sich da gut produziert hat im Unternehmen, denke ich, wird jeder vernünftige Geschäftsführer mit Ihnen über das Gehalt und über Entwicklungsmöglichkeiten, es gibt ja noch mehr als Gehalt, es gibt ja auch andere Vergütungsbestandteile, sei es mittlerweile sehr häufig bei mir Jobrat, sei es Dienstwagen, sei es Kindergartenzuschüsse, es gibt ja noch ganz viele Möglichkeiten, Deutschlandticket, die man herausverhandeln könnte.
Gibt es ein Recht auf mehr Gehalt?
Nein. Also es gibt ein Recht auf mehr Gehalt und zwar an der Untergrenze. Wir haben ja seit mehreren Jahren den Mindestlohn und egal, was in dem Arbeitsverhältnis irgendwann mal vereinbart wurde, Sie können nicht unter den Mindestlohn gehen. Am Jahresanfang ist er wieder erhöht worden. Das heißt, automatisch muss dann der Mindestlohn auch steigen. Dort wäre dann das Recht auf mehr Gehalt drin, wenn man in dem Bereich tätig ist. Ansonsten gibt es erstmal kein zwingendes Recht auf mehr Gehalt, nur weil die Kosten, die uns ringsherum alle betreffen, steigen. Ein Eventuelles Recht, wo man drüber nachdenken könnte, wäre vielleicht Gleichbehandlung im Unternehmen, wenn bestimmte Mitarbeitergruppen unterschiedlich vergütet werden, dass man sich dort einfach die Auskunft holt, wie jemand, der völlig identische Arbeitsleistung erbringt, völlig identische Vergütung eigentlich haben müsste, dass man dort eventuell eine Anpassung herstellt. Aber da ist man dann schon in der direkten Verhandlung mit dem Arbeitgeber.
Bei dem Bild gleiche Gruppen, da stellt sich mir sofort die Geschlechtergerechtigkeitsfrage.
Zum Beispiel. Sind Sie völlig genau, da liegt es. Also Sie dürfen eben nicht nur anhand der eines Diskriminierungsgrundes, ne, Geschlecht, ethnische Herkunft etc., dürfen Sie halt keine Unterscheidung als Arbeitgeber treffen, wie Sie vergüten. Und wenn das natürlich auffällt, das wäre zum Beispiel, weil Sie vor uns nach Recht fragten, etwas, wo man sagen kann als Arbeitnehmer, das ist ein Recht, das da verletzt wäre.
Also wenn ich beispielsweise eine Frau bekommt mit, dass ein männlicher Kollege, der die gleichen Tätigkeiten ausführt, jetzt nicht irgendwie in der Hierarchie vielleicht anders oder mit mehr Verantwortung betraut ist, hat man das Recht zu sagen, hey, ich möchte das Gleiche bekommen wie er?
Genau, jetzt sind Sie an dem Punkt. Jetzt sagen Sie es, ich habe das Recht. Und das müssen Sie aber am Ende eben auch darlegen und beweisen. Erstens müssen Sie darlegen und beweisen, dass Sie völlig identisch arbeiten. Dort ist dann natürlich der Teufel im Detail. Das ist regelmäßig schwer darzulegen, dass man völlig identische Arbeit macht. Ne? Völlig identisch arbeiten Menschen zum Beispiel am Band. Das ist eine völlig identische Arbeit. Sobald Sie, so wie wir, tätig sind, ist es halt schwer zu sagen, der eine macht genau das Gleiche wie der andere. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Berufsgruppe sind und Sie bevorteilen systematisch die Männer und das lässt sich irgendwie nachweisen, dann wäre es natürlich sinnvoll, den Arbeitgeber da mal deutlich darauf hinzuweisen und im Zweifelsfall das dann auch klagerweise geltend zu machen.
Ich wollte gerade fragen, ab welcher Stelle kämen Sie als Anwalt ins Spiel, wenn es ums Geld geht?
Wenn der Arbeitgeber tatsächlich das so negiert und ablehnt, dass da diese Geschlechterungerechtigkeit nicht aufgehoben wird.
Weil wir gerade über Geld reden, man sagt ja auch, Zeit ist Geld. Oft steht aber in Arbeitsverträgen der Passus drin, dass Mehrarbeit mit dem vereinbarten Entgelt pauschal abgegolten wird. Ich habe selbst mal nachgeguckt, in einem Vertrag, den ich mal hatte, als sehr junger Arbeitnehmer, vor einiger Zeit stand das auch drin. Ist das eigentlich in Ordnung so?
Das ist schon seit vielen Jahren auch bundesarbeitsgerichtlich ausgeurteilt, dass das so nicht in Ordnung ist in dieser Pauschalität. Das funktioniert so nicht, weil es für den Arbeitnehmer schon in dem Moment, wo er den Vertrag unterschreibt, überhaupt nicht fassbar ist, was dann von ihm eigentlich verlangt wird. Sie gehen ja davon aus, Sie machen einen Arbeitsvertrag über 38 oder 40 Stunden die Woche. Und wenn dann dieser Passus ein Stück weiter unten steht, dass jede Mehrarbeit, jede Überstunde auch mit abgegolten sein soll, dann wissen Sie in dem Moment, wo Sie den Vertrag unterzeichnen, ja überhaupt nicht, wie viel Wochen Arbeitszeit Sie tatsächlich unterzeichnen. Das ist so der juristische Gedanke dahinter, warum das unwirksam ist. Es ist per se unwirksam. Was aber man machen kann als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer, sich darauf vereinbaren, dass zum Beispiel 4 Stunden, 5 Stunden pro Woche als Überstunden mit dem Grundgehalt abgegolten sind. Als Faustregel würde ich sagen, irgendwas zwischen 10% und 15% ist das, was der höchstrichterlichen Rechtsprechung entspricht, was man mit dem Grundgehalt abgelten kann. Darüber hinaus wird's gefährlich.
Das bedeutet, unbezahlte Überstunden sind statthaft?
Unbezahlte Überstunden sind, jetzt wird es wieder sehr juristisch, sind so lange statthaft, wie wir nicht, wenn wir alles ausrechnen, unter den Mindestlohn fallen, weil Sie keine Arbeitsstunde haben dürfen, die unter den Mindestlohn fällt. Und auch wenn Sie gefühlt denken, ich gehöre nicht zu den Mindestlohnempfängern, in jeder Arbeitsstunde ist natürlich ganz unten der Mindestlohn erstmal wie ein Sockel drin. Das heißt, das muss man immer berücksichtigen. Wenn das damit abgegolten ist, dann mit Ihrem Bild, ja, es kann sein, dass Sie 4 oder 5 oder 6 Stunden pro Woche mit einer vernünftigen arbeitsvertraglichen Klausel mit abgegolten ist und für Sie dann gefühlt Sie das unentgeltlich gearbeitet haben.
Es kann sein, dass ich jetzt einem Logikfehler unterliege. Ich frage deshalb nochmal nach. Wenn ich es richtig verstehe, je höher mein Grundeinkommen ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja am Ende dann, dass ich Überstunden bezahlt bekomme.
Nein, machen Sie einen Stundenfest. Da haben Sie jetzt den Denkfehler. Also, wir machen ganz einfach. Sie haben einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag, 40 Stunden pro Woche, und Sie vereinbaren, dass 10% pro Woche an Überstunden mit dem Grundgehalt abgegolten sind. Und das bedeutet, dass Sie bis zu 4 Stunden die Woche mit dem Grundgehalt abgegolten sind, dass Sie eben 44 Stunden die Woche arbeiten würden, ohne dass Sie über Ihr Grundgehalt noch etwas dazu bekämen. Das wäre als arbeitsvertragliche Regelung möglich und auch problemlos rechtmäßig.
Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden.
Okay.
Was zählt denn eigentlich als Mehrarbeit? Was ist denn damit drin? Beispielsweise, jetzt gehen wir von irgendwie einem Betrieb aus, der meinetwegen ein Sommerfest ausrichtet, wo man hingehen muss, aber eigentlich nicht will. Ist das schon Mehrarbeit?
Oh, jetzt haben Sie natürlich ein richtiges Problemfeld aufgemacht. Also, Mehrarbeit ist natürlich das, wo Sie tatsächlich fremdnützig für den Arbeitgeber etwas tun. Wir lassen mal das Sommerfest vielleicht außen vor, weil das ist dann wirklich das Extrembeispiel. Also immer dann, wenn Sie nach Ihrer eigentlichen Tätigkeit, vor Ihrer eigentlichen Tätigkeit, weil es betriebsnotwendig ist, etwas für den Arbeitgeber erledigen. Das ist die Überstunde, die Mehrarbeit. Das Betriebsfest, ich würde es ganz ehrlich, wenn Sie beköstigt und bespaßt werden mit den Kollegen zusammen als sogenanntes Freizeitopfer werten und würde an der Stelle davon ausgehen, dass es keine Arbeitszeit ist. Sie können aber selbstverständlich ein Dienstessen als Arbeitszeit werten. Wenn Sie an einem Freitagabend mit einem Geschäftspartner 2 Stunden irgendwo eine Konferenz machen und sitzen und Sie essen was und Sie trinken auch nebenbei was, aber Sie unterhalten sich tatsächlich dienstlich, dann ist das, kann man schon überlegen, ob das eben kein Freizeitopfer mehr ist, sondern ob das tatsächlich eine Diensterfüllung ist. Vielleicht kommen Sie sogar zu einem Ergebnis, zu einem Vertragsabschluss, zu einem Mandatsabschluss. Das wäre dann natürlich echte Arbeit.
Ich gehe noch mal in einen anderen speziellen Fall über. Nun sind bei manchen Berufen oder Arbeitsmodellen Arbeitszeiten sehr fließend. Also ich kenne das aus dem eigenen Beruf, bin Journalist. Das heißt, für mich ist eigentlich nie so richtig Feierabend im Kopf. Aber man guckt halt immer mal wieder in bestimmte Sachen rein. Man schaut noch mal in die Mails rein, auch gerne abends auf dem Sofa. Ist das dann eigene, in Anführungsstrichen, Doofheit oder ist das auch schon Mehrarbeit?
Also eigene Doofheit ist es ganz sicherlich nicht, sich mit seinem Beruf verbunden zu fühlen. Aus dem, was Sie gerade beschrieben haben, erkenne ich mich auch selber. Der Punkt ist eigentlich folgender. Eine Überstunde, die Sie vergütet haben wollen von Ihrem Arbeitgeber, sollte in irgendeiner Art und Weise angeordnet sein. Oder zumindest so betriebsnotwendig, dass es, wenn Sie die nicht tun, in irgendeiner Art und Weise den Betrieb negativ beeinflusst. Dass Sie und ich abends vielleicht doch nochmal in unsere E-Mails hineinschauen, ist, ich nenne es mal, unser Privatspaß, aber ganz sicher nichts, was betriebsnotwendig ist. Das ist was, wo wir uns Gedanken machen, wie wir am Montag früh am idealsten anfangen. Ich mit welchem Fall und Sie mit welchem Kunden. Ne? Ist aber ganz sicher nicht betriebsnotwendig. Anders ist es natürlich, wenn Sie beim Reinschauen in die E-Mail irgendeinen Notfall sehen, wo Sie wissen, okay, ich sollte mich vielleicht jetzt nochmal 2 Stunden dran setzen, weil bei mir muss dann Montag früh um 8 der Antrag raus ans Gericht geschickt werden. Ansonsten geht eine Frist flöten. Selbstverständlich ist dann die 2 Stunden, egal wann ich die mache, wären im Zweifelsfall natürlich mehr Arbeit oder eine Überstunde. Oder Sie sehen, dass Ihr Beitrag vielleicht doch noch irgendwie bearbeitet werden muss, bevor Montag veröffentlicht wird. In dem Moment wird es natürlich dann tatsächlich zu leistender Arbeit, weil dann ist es betriebsnotwendig. Einfach nur aus persönlichem Interesse, da wo reinschauen in eine E-Mail oder bei mir aus persönlichem Interesse das ein oder andere Urteil lesen in einer Fachzeitschrift, ist natürlich keine Mehrarbeit im Sinne, dass sie arbeitsrechtlich zu vergüten wäre oder arbeitszeitrechtlich zu beachten wäre.
Natürlich schaut man immer nur in die E-Mails, weil es einem wichtig ist. Also ich würde es so als eine Wischform aus Mehrarbeit und eigenem Spaß werten, für mich persönlich. Wir spannen mal noch den Bogen vielleicht zurück zu dem, was wir eingangs konstruiert hatten, das Bild mit Leipzig-Dresden. Das ist ja jetzt eine Strecke. Das ist ja ein zurückzulegender Arbeitsweg. Zählt Arbeitsweg denn unter Umständen auch zur Arbeitszeit?
Jein. Also es kommt darauf an. Das, was ihr, oder dort, wo ihre erste Arbeitsstelle ist, der Weg dahin ist natürlich Ihr eigener Privatspaß. Das heißt, wenn Sie als Dresdner einen Arbeitsvertrag machen und früh in Leipzig arbeiten müssen, dann ist der Weg nach Leipzig Ihre private Sache. Ausnahmen gibt es bei Arbeitnehmern, die unterwegs sind, die so im Sinne Handelsreisender, die im Sinne von Vertriebler, Außendienstler. Da ist dann wirklich jeder Weg, den sie zurücklegen, eben auch früh der erste Weg zum Kunden, schon direkt Arbeitszeit. Aber bei normalen Angestellten ist der Arbeitsweg hin und der Arbeitsweg zurück keine Arbeitszeit.
Jetzt haben wir schon gut 20, 25 Minuten auf der Uhr und ich wollte Sie eigentlich ganz zu Anfang fragen, mit welchen Problemen und Anliegen kommen normalerweise Mandanten zu Ihnen? Was sind so die Fälle, die Sie in der Regel meistens typischerweise betreuen?
Ja, also die typischen Fälle, die dann zum Anwalt gehen, sind natürlich immer die Sachen, die in irgendeiner Weise eskaliert sind. Das heißt, dann ist mindestens eine Abmahnung liegt vor oder es hat vielleicht ein Personalgespräch stattgefunden. Manchmal wissen Mandanten auch vorneweg, dass ein Personalgespräch angesetzt ist. Dann wird da vorneweg so ein bisschen miteinander gesprochen und gebrieft, wie man sich da verhält. Natürlich vis-à-vis auch auf der Gegenseite, wir vertreten auch Arbeitgeber, wird auch da natürlich ein Personalgespräch vorbereitet. Und ansonsten kommen da die Klassiker, Kündigung, fristlose Kündigung, aber auch ein Arbeitszeugnis, mit dem man unzufrieden ist. Das sind die Dinge, mit denen die Mandanten dann tatsächlich zum Anwalt gehen und das vom Anwalt erstmal begutachten lassen und sich beraten lassen, wie man damit umgeht.
Das war jetzt eine große Bandbreite.
Ja.
Vielleicht mal so als das Gefühl dafür zu kriegen, ne? Ab wann sollte ich denn den Weg zum Anwalt gehen? Weil es ist ja auch immer mit privater Mensch mit Kosten verbunden, sollte man sich schon auch überlegen oder eben man hat eine entsprechende Versicherung, aber auch die muss man erstmal haben und dann im Zweifel ziehen. Bei welchen Fragen und Problemen lohnt es sich als Arbeitnehmer, den Arbeitgeber in einen Streit hineinzuziehen? Beziehungsweise mit ihm zu streiten. Das ist vielleicht die bessere Formulierung.
Wir nennen es vielleicht mal beginnend mit einer Diskussion, bevor wir uns streiten. Das sollte eigentlich immer das Ziel sein, solange nicht schon in irgendeiner Art und Weise etwas eskaliert ist. Also im Vorhinein eines Personalgespräches, wenn man da schon die Info hat, nächste Woche Personalgespräch zum Thema XYZ, da sollte man sich vielleicht schon mal den Rat holen, ob man tatsächlich was verkehrt gemacht hat, ob tatsächlich ein Fehler vorliegt oder ob man vielleicht auch selber im Recht ist. Auch das ist schon vorgekommen, dass Personalgespräche angesetzt worden sind, die sich dann in Wohlgefallen aufgelöst haben. Ich würde meinem Mandanten oder meinen Mandanten empfehle ich eigentlich an dem Punkt immer, dass man noch konstruktiv versucht, miteinander das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Natürlich ab dem Moment, wo deutliche Abmahnungen auf dem Tisch liegen, wo Kündigungen, das ist sowieso das Ultima Ratio, auf dem Tisch liegen, dann ist nicht mehr die Zeit, wo man mit dem Arbeitgeber noch im Guten verhandelt. Ab dann laufen gerade bei Kündigungen natürlich Fristen, da müssen Klageschriften eingereicht werden. Ab dem Moment sollte man auch als Arbeitnehmer so vernünftig sein und das einem Fachmann übergeben. Bei einer Abmahnung muss man sich einfach beraten lassen, was in der Abmahnung steht, wie relevant die ist, ob die das Arbeitsverhältnis in Gefahr bringen kann auf längere Sicht oder ob die vielleicht auch einfach ignoriert werden kann. Das muss man aber wirklich im Einzelfall sich genau anschauen.
Stichwort Abmahnungen. Stimmt es denn, dass man nur eine begrenzte Anzahl Abmahnungen bekommen kann, bevor man rausfliegt?
Ja und nein. Also ist wieder das Problem, es gibt zu Abmahnungen einen Paragraphen, da steht so ganz sinngemäß drin, dass in Dauerschuldverhältnissen, wozu auch das Arbeitsverhältnis gehört, vor Ausspruch einer Kündigung abgemahnt werden muss. Und das war es auch schon. Da steht nie drin, wie eine Abmahnung auszusehen hat, da stehen auch keine Fristen drin etc. Deswegen alles, was jetzt kommt, ist alles Exzerpt aus Rechtsprechung. Die Menge der Abmahnungen, die Sie im Grunde im Arbeitsverhältnis erhalten können, richtet sich so ein bisschen nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Worauf Sie anspielen, ist Kettenabmahnungen, dass eine zu hohe Anzahl an Abmahnungen natürlich die Abmahnung selber entwertet. Auf der anderen Seite, es gibt keine Mindestanzahl, die ausgesprochen werden muss, bevor man gekündigt wird. Das heißt, in einem kurzen Arbeitsverhältnis kann es auch sein, dass Sie mit ein oder zwei Abmahnungen gekündigt werden, wenn Sie dann sich nochmal arbeitsvertragswidrig verhalten, wohingegen es eben in einem 10 oder 15 Jahre Arbeitsverhältnis eben auch 4 oder 5 Abmahnungen sein können, wo Sie immer noch sicher sind vor einer Kündigung. Deswegen ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber ja, man sollte Abmahnungen vermeiden, um es auf den Punkt zu bringen.
Jetzt ist vielleicht die Abmahnung aber doch gekommen und dann kam noch eine dazu und dann kam eben vielleicht die Kündigung oder es geht um was ganz anderes. Egal welchen Fall wir uns jetzt mal hernehmen, der da eben auf dem Tisch liegt. Man will ja als Arbeitnehmer nicht wirklich gern mit seinem Arbeitgeber in einen Streit geraten. Wie läuft denn das dann so kurz vor dem Punkt ab, wo es dann doch vielleicht zu Gericht geht?
Also völlig richtig. Für den Arbeitnehmer ist es misslich, wenn Abmahnung und Kündigung auf dem Tisch liegen, weil bei einer Kündigung kann er im Grunde gar nicht mehr anders, als dagegen zu klagen. Jetzt haben wir wieder juristisch, Paragraph 4 und Paragraph 7 im Kündigungsschutzgesetz schreiben schlicht und ergreifend vor, dass sie, wenn eine Kündigung auf dem Tisch liegt, ihnen ausgehändigt wurde, sie binnen 3 Wochen Frist Kündigungsschutzklage einzureichen haben. Ansonsten ist die Kündigung wirksam und das Arbeitsverhältnis endet wie gekündigt. Deswegen ab dem Moment ist es ihnen im Grunde aus der Hand genommen, sie können nur noch reagieren. Nichtsdestotrotz steht es Ihnen natürlich immer frei, dass Sie, zur Hand habe ich das mit meinen Mandanten, dass wir den Arbeitgeber immer nochmal anschreiben, darauf hinweisen, dass wir den Arbeitnehmer jetzt vertreten und bieten ein Gespräch mit der betreffenden Personalabteilung, dem betreffenden Geschäftsführer an. Das wird auch in den allermeisten Fällen gern angenommen und man spricht über Inhalt, Gegenstand der Kündigung, über mögliche Lösungsmöglichkeiten und da aber auch ergebnisoffen von Arbeitsverhältnis geht fort bis hin zu, man einigt sich auf eine Beendigung zu einem Kondition X, da ist alles dabei. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, das kann jeder andere Arbeitsrechtler auch jederzeit mit guten Begründungen anders sehen. Ich bin ein großer Freund davon, mit dem die Kündigung aussprechenden ins Gespräch zu kommen. Das halte ich für eine gute Variante, weil es bei den Arbeitnehmern immer darum geht, Existenz. Also die allerwenigsten Arbeitnehmer können sich sehr wirklich sagen, das Arbeitsverhältnis ist mir egal. Ja, es bezahlt die Miete, es bezahlt die Kredite. Insofern, das Arbeitsverhältnis ist existenziell und dort sollte man schnell eine sichere Lösung finden.
Zu einem Anwalt geht man ja, meine ich jedenfalls, mit einer gewissen Erfolgserwartung oder Aussicht auf Erfolg. Das ist ja das, was man, oder eine Hoffnung darauf vielleicht.
Hoffnung, in dem Moment erstmal.
Wie sieht denn so eine Quote, so über den Daumen gepeilt aus, eine Erfolgschance? Schwere Frage.
Ja, eine nicht pauschal zu beantwortende Frage. Also, wir schauen mal auf die Kündigungen und auf die Kündigungsschutzprozesse. Kündigungen sind für den Arbeitgeber schwieriger als für den Arbeitnehmer, weil er schlicht und ergreifend das gesamte Kündigungsschutzgesetz darauf abzielt, das Arbeitsverhältnis zu erhalten, kann man so offen sagen, und den Arbeitgeber tatsächlich dazu zwingen soll, nur in begründeten Fällen zu kündigen. Das ist der Hintergrund. Insofern ist die Quote des Gewinnens bei Kündigungsschutzklagen wahrscheinlich eher zugunsten der Arbeitnehmer aufgrund der gesetzlichen Konstruktion. Der Arbeitgeber ist in der sogenannten Darlegungs- und Beweislastpflicht. Das heißt, er muss alle Kündigungsgründe, die er einführen will, darlegen und muss sie beweisen. Und erst wenn alles vorliegt, erst dann kann die Kündigung überhaupt rechtmäßig sein. Das ist eine hohe Last, die da auf den Arbeitgebern liegt. Das muss man so deutlich erkennen. Das ist gewollt, wieder vor dem Hintergrund, dass das Leben im Grunde aller Bürger im Land eben von den Arbeitsverhältnissen abhängt.
Ich stelle mir noch eine ähnliche, einfache Frage wie gerade eben, die sich wahrscheinlich schwierig beantworten lässt. Wen sehen Sie denn, wenn Sie sich so die Rechtsprechung, die Arbeitsrechtsprechung mal ganz neutral, nüchtern anschauen, im Vorteil, den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer?
Das ist ausgewogen, weil Sie schlicht und ergreifend innerhalb der Kündigungsgründe natürlich verschiedene Möglichkeiten haben. Also wir haben grundrechtlich geschützt auf Arbeitnehmerseite die Berufsfreiheit. Demgegenüber steht auf Arbeitgeberseite die Unternehmerfreiheit. Das heißt, der Arbeitgeber, wir waren vor uns bei betriebsbedingten Kündigungen, kann betriebsbedingt in seinem Unternehmen ganz viel machen und organisieren mit unternehmerischer Entscheidung, die vom Gericht auch nicht überprüft wird. Das heißt, es gibt Teile, auch im Kündigungsrecht, die der Arbeitgeber beeinflussen kann, die müssen uns auf Arbeitnehmersicht gar nicht logisch oder sinnvoll erscheinen, aber die entziehen sich jeder gerichtlichen Überprüfung. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Gesetze im Arbeitsrecht in ihrer Gesamtheit ausgewogen sind. Sie sind an manchen Stellen natürlich immer zu einer Seite etwas kippen, gar keine Frage. Aber wenn Sie die Gesamtheit der Arbeitnehmerschaft und Arbeitgeberschaft nehmen, dann halte ich es für sehr ausgewogen.
Jetzt hatten wir vorhin gerade eben noch das Beispiel Kündigung. Jetzt habe ich vielleicht als Arbeitnehmer mich vor Gericht durchgesetzt und sozusagen eine Kündigung ist vom Tisch. Der Arbeitgeber darf mich nicht kündigen, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt habe ich gegen meinen Arbeitgeber gewonnen. Wie ist denn das in der Regel, wenn Sie mit so einem Fall vor Gericht waren? Arbeiten die Leute dann danach noch gerne bei diesem Arbeitgeber? Wie sieht so ein Verhältnis danach aus?
Ohne das jetzt nachgerechnet zu haben, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren hatte ich vielleicht 5 Fälle im Gesamten, wo ich sage, die Arbeitnehmer sind nach gewonnener Kündigungsschutzklage wieder zum Arbeitgeber und sind dann auch dort geblieben. Das ist eigentlich der Ausnahmefall. Das hat aber auch noch einen anderen Grund, gar nicht unbedingt, dass das Arbeitsverhältnis dann bei dem Arbeitgeber nicht mehr so toll ist. Das ist, glaube ich, das, worauf Sie anspielen, sondern das hat eigentlich den Grund der Verfahrensdauer. Das heißt, Sie haben im Arbeitsrecht Verfahrensdauern von zwischen 8 Monaten und 15 Monaten. Und wenn Sie heute gekündigt werden, ganz zum Anfang haben wir über Fachkräftemangel gesprochen, dann werden Sie ja angehalten von der Agentur für Arbeit, sich zu bewerben etc. pp. Sie werden also relativ zackig in einem neuen Arbeitsverhältnis drin sein. Lassen das andere den Prozess weiterlaufen, weil Sie wollen im Zweifelsfall ja gewinnen. In den allerwenigsten Fällen wechseln Sie aber zurück. Sie schauen, ob Sie einen sogenannten Annahmeverzugslohn und dann zu dem neuen Lohn einen Differenzlohn vielleicht noch wirtschaftlich für sich geltend machen, wenn Sie im neuen Arbeitsverhältnis zum Beispiel weniger verdienen. Aber die allerwenigsten Arbeitnehmer gehen selbst im gewonnenen Falle zurück zum Altarbeitgeber. Das muss man so sagen. Die zurückgegangen sind, das ist natürlich dann jetzt wirklich absolut anekdotisch, weil Sie müssen sich Folgendes vorstellen, Arbeitnehmer sind natürlich bei mir als Mandanten so lange, bis wir gewonnen haben, aber die rufen mich nie ein halbes Jahr später nochmal an und sagen, und im Übrigen alles super. Das heißt, ich habe dann nur die Rückmeldung aus vielleicht neuen Verfahren und neuen Streitigkeiten und da muss ich sagen, ich kenne im Grunde keinen, der nach dem gewonnenen Verfahren dort noch dauerhaft gewesen ist. Das heißt aber nicht, dass es den nicht gibt.
Ich würde gerne auf den Punkt aus Ihrer Antwort nochmal einhaken. Sie sagten Verfahrensdauer zwischen 8 und 15 Monaten.
Im Moment Tendenz auch eher steigend.
Also auch hier wahrscheinlich.
Ja, gerade hier.
Okay. Wenn jetzt die Dauer so lang ist, ist der Arbeitgeber, wenn er verliert, also wenn die Kündigung unwirksam ist, verpflichtet, ist das Arbeitsverhältnis ja weiter gültig, einen Lohn zu zahlen?
Ja, sogenannter Annahmeverzugslohn. Sie kündigen heute vielleicht als Arbeitgeber mit kurzer Kündigungsfrist, ob jetzt richtig oder falsch, mal dahingestellt und kriegen in, machen wir einfach 10 Monate der Einfachheit halber, in 10 Monaten gesagt, diese Kündigung war unwirksam, das Arbeitsverhältnis besteht fort. Im Übrigen hat der Arbeitnehmer 3.000 Euro brutto verdient.
Genau, und wir konstruieren das so, dass er jetzt schon einen neuen Job hat.
Wir machen mal ohne neuen Job,
okay.
Der Einfachheit halber, hat 3.000 Euro brutto verdient, 10 Monate, also Annahmeverzugslohn, den Sie nachzahlen, sind 30.000 Euro als Arbeitgeber plus Arbeitgeberanteile in die Sozialkassen und dafür haben Sie keine Arbeitsleistung erhalten. In der Realität ist natürlich die Abrechnung ein bisschen anders. Der Arbeitnehmer wird Arbeitslosengeld bekommen haben. Das heißt, einen Teil müssen Sie an die Bundesagentur für Arbeit abführen. Den Differenzbetrag kriegt der Arbeitnehmer. Fall 1. Das ist das Risiko des Arbeitgebers bei einer schiefgegangenen Kündigung. Fall 2, den Sie gerade konstruieren wollten, ist, Arbeitnehmer arbeitet schon woanders. Da wird es interessant. Verdient er genau die 3.000 Euro brutto, die er hätte auch beim Alten verdienen können? Nützt ihm das natürlich im Grunde gar nicht, dass er gewinnt, weil es keine Differenz mehr gibt. Verdient er 500 Euro weniger, bekäme er die 10 mal 500 Euro als Differenzlohn. Verdient er mehr, braucht er das Spiel nie machen. Er muss natürlich nicht abgeben, wenn er gewinnt.
Ne? Nee, worauf ich hinaus wollte, war, kriegt er dann mehr, also doppeltes Gehalt.
Das ist der Punkt. Er kriegt natürlich nicht doppeltes Gehalt. Sie können natürlich nur 40 Stunden die Woche arbeiten, nur 8 Stunden am Tag. Deswegen davon geht man dann aus, wenn Sie woanders vollzeitig gearbeitet haben, dass Sie das Geld natürlich auch nur einmal verdienen können. Da ist man dann auch gnädig mit dem Arbeitgeber, auch wenn er die falsche Kündigung ausgesprochen hat unter Umständen.
Eine Frage, die man Juristen gern stellt, ist, wie sieht es aus mit Urteilen, die es so gibt in diesem Rechtsbereich? Gibt es im Bereich Arbeitsrecht Urteile, die man als Arbeitnehmer auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, über die man Bescheid wissen sollte?
Das ist ein zweischneidiges Schwert, die Frage. Also selbstverständlich gibt es immer wegweisende Urteile. Es gibt aktuell wieder viele Urteile vom EuGH zum Urlaub und Urlaubsverfall etc. Es gab auch vor ein paar Jahren in Anführungszeichen wegweisendes Urteil zu den Kündigungsfristen und den sich so eingebürgerten Krankenzeiten während der Kündigungsfrist. Aus persönlicher Erfahrung und hier aus praktischer Erfahrung warne ich aber davor, Urteile einfach zu übernehmen, auch wenn man sie vielleicht in der Presse liest und sich daraus dann seine Gedanken zu machen. Wir machen einfach mal ein Beispiel. Gab es das Urteil vom Bundesarbeitsgericht aus 2021. Da war so sinngemäß gesagt, wenn die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers passgenau auf die Kündigungsfrist ist, dann könnte der Arbeitgeber nur mit diesem Argument schon die Entgeltfortzahlung in dem Zeitraum einstellen, weil man davon ausgehen kann, dass die Entgeltfortzahlung oder dass die Krankheit wohl nicht vorgelegen hat. Das ist auch so veröffentlicht worden, das ist so in Fachzeitschriften und auch in so Personalzeitschriften veröffentlicht worden. Was man nie gemacht hat, ist, man hat nie die Leitsätze des Bundesarbeitsgerichtes weitergelesen. Es hat dann ein Stück weiter in einen Orientierungssatz verfasst, der da lautet, der Arbeitgeber kann den Beweiswert nur dann erschüttern, wenn er tatsächliche Umstände darlegt und im Bestreitensfalle beweist, die ernsthafte Zweifel an der Erkrankung herstellen. Was meint das? Es genügt eben dann doch nie einfach nur zu sagen, die beiden Fristen von Kündigungsfrist und Krankschreibung sind passgenau, sondern er muss tatsächlich noch darlegen, zum Beispiel, ich habe den Arbeitnehmer getroffen und obwohl er angeblich krank ist wegen
gebrochenen Bein,
war er shoppen und irgendwie habe ich auch kein gebrochenes Bein gesehen. Na, das wäre das Indiz. Soweit haben ganz viele nicht gelesen. Ich habe in 2022 bestimmt 7 oder 8 Verfahren auf beiden Seiten, sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite gehabt, die sich alle immer auf dasselbe Urteil bezogen haben in ihrer Erstberatung hier bei mir und immer das Urteil dann mal komplett gelesen haben, kamen wir dazu, dass es wohl doch anders ist. Also in aller Regel nämlich dieses gebrochene Bein von niemandem gesehen wurde, sondern es ist nur am Schreibtisch entschieden worden.
Also Augen auf bei Urteilen.
Völlig richtig. Und da im Zweifelsfall auch wieder, egal auf welcher Seite, ob auf Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite, sich mal mit einem Fachkundigen auseinandersetzen. Mhm. Also das ist mein ganz großer Rat, weil das kann fürchterlich schief gehen ansonsten.
Abschließend für unser Gespräch würde ich gerne noch einen aktuellen Bezug herstellen. Wir haben gerade so um und bei Mitte März. Wir haben aktuell auch wieder einen Bahnstreik. Und wir unterhalten uns auch an einem Tag, just genau, an dem keine Züge fahren. Generelle Frage, was müssen Arbeitnehmer bei Streiks beachten und umgekehrt auch Arbeitgeber?
Genau, da muss man unterscheiden. Reden wir über die Streikparteien, die würde ich gerne mal ausklammern, weil hier kann man einfach davon ausgehen, die Streikparteien, also sprich, wenn wir bei der Bahn bleiben, die Bahnmitarbeiter sind perfekt geschult von ihren Gewerkschaften, von ihren Betriebsräten. Die wissen genau, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie nur bei einem rechtmäßigen Streik tatsächlich streiken dürfen, dass wilde Streiks verboten sind etc. Interessant ist es aber für alle anderen Arbeitnehmer, die auf die Bahn angewiesen sind. Wie verhalten die sich, beziehungsweise was passiert, wenn die früh zum Beispiel nicht zur Arbeit kommen? Ist das ein Entschuldigungsgrund, nicht zur Arbeit zu kommen, wenn die Deutsche Bahn nicht fährt?
Ja, es gibt ja manchmal so dieses geflügelte Wort höhere Gewalt. Zählt genau. Das dann?
Das ist eben keine höhere Gewalt, also höhere Gewalt ist es per se nicht. Es ist definitiv auch kein Entschuldigungsgrund, das muss man so deutlich sagen, wenn der Streik nicht absolut überraschend ist. Und da muss man natürlich heute in unserer Medienlandschaft sagen, Streiks werden ja zelebriert mit mehreren Tagen vorneweg. Wir sehen sie alle in der Tagesschau. Niemand wird mehr zum heutigen Zeitpunkt von einem Streik überrascht. Insofern bleibt es da tatsächlich bei dem Wegerisiko des Arbeitnehmers, das hatten wir vor uns schon. Der Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück ist Sache des Arbeitnehmers. Wie er den gestaltet, ist seine Sache. Und so bitter das für den Einzelnen dann ist, der
wenn vielleicht, wenn er beispielsweise in Dresden wohnt, nach Leipzig muss und kein Auto hat?
Weder ein Auto hat oder eben ne, keine andere Möglichkeit. An dem Punkt bleibt es an demjenigen, an dem Einzelnen hängen. Das betrifft dann tatsächlich die Arbeitnehmer. Jetzt muss man also immer überlegen, wie reagiert der Arbeitgeber? Theoretisch, nach dem, was ich gerade gesagt habe, könnte er ja jetzt mit Abmahnung, Ermahnung reagieren, bis hin, wenn sowas schon mal vorgefallen ist, zu spät zur Arbeit gekommen oder nicht zur Arbeit erschienen mit Kündigung. Das wird dann im Zweifelsfall aber der Einzelfall entscheiden, ob das ein Übermaß ist, da so darauf zu reagieren, wenn es tatsächlich nicht möglich war, also den Weg von Dresden nach Leipzig ohne öffentlichen Nahverkehr, das wird wohl schwer privat zu organisieren sein.
In auf dieser zumutbaren Zeit, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten.
Ne? Wenn man jetzt aber natürlich davon ausgeht, Dresden-Bautzen oder Dresden-Chemnitz, Görlitz, wie auch immer, da wird man sich wohl schon da vorhalten lassen müssen als Arbeitnehmer, dass man dann eben auch in der Pflicht ist, sich da privat was zu organisieren, wie man früh auf Arbeit kommt. Ich gehe aber auch davon aus, dass ein vernünftiger Arbeitgeber den Arbeitnehmern, die sich ansonsten nichts zu Schulden kommen lassen haben, ganz sicher nie deswegen eine Abmahnung oder gar eine Kündigung aussprechen wird. Das würde mich wundern, habe ich auch bis jetzt, sage ich ganz offen, noch nie gehabt, dass das Problem gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, es ist eher die Anfrage der Arbeitgeber hier bei uns, wie können wir es umorganisieren? Wie müssen wir mit den Ausfallzeiten umgehen? Können wir, wenn die Arbeitnehmer später kommen, dann eher die Arbeitszeiten verschieben? Können wir Arbeitszeiten auch auf andere Wochen verschieben? Das sind eher die Fragen. Also an der Stelle habe ich eher das Gefühl, dass auch die Arbeitgeber genervt vom Bahnstreik sind und eher versuchen, mit den betreffenden Arbeitnehmern zusammen eine Lösung zu finden. Da habe ich überhaupt noch nie ein Verfahren gehabt, wo wir uns darum gestritten hätten.
Eine Alternative ist ja wenn ich jetzt nicht in mein Büro komme, bei Berufen, wo das geht, wenn ich jetzt auf einer Baustelle arbeiten muss, ist es schwierig, sich zu Hause ins Homeoffice zu setzen, natürlich.
Genau.
Aber das ist ja auch so ein zumutbarer Weg.
Genau, selbstverständlich. Deswegen, da kommen eher die Anfragen, wie lösen wir das Problem, als wie eskalieren wir aus dem Problem heraus etwas. Also deshalb ganz, ganz deutlich, das habe ich ganz noch nie gehabt.
Herr Fleischer, ich bedanke mich schon mal bei Ihnen für diesen ersten Ritt quer durch den Paragraphengarten. Ein paar Paragraphen sind auch gekommen tatsächlich. Und das Klären wichtiger Fragen im Arbeitsrecht. Ein paar Stichworte sind jetzt noch nicht gefallen. Das machen wir vielleicht mal zu einem anderen Treffen. Urlaub hat man irgendwie mal so angesprochen, wie das da aussieht. Also von mir aus können wir das gerne mal wieder machen. Bevor ich Sie aber entlasse, also aus diesem Podcast. Also jetzt muss man ja vorsichtig sein mit den Worten.
Beim Arbeitsrechtler von Entlassung zu sprechen, ist interessant.
Genau, müssen wir aber noch eine Schlussfrage beantworten. Es gibt viele Rechtsbereiche. Warum haben Sie sich für Arbeitsrecht entschieden?
Ich habe mich, ganz merkwürdig, ich habe mich schon zu Beginn meiner juristischen Karriere für Arbeitsrecht entschieden. Ich habe, bevor ich Jura studiert habe, schon mal Psychologie ein paar Semester studiert. Dort war es die Arbeits- und Organisationspsychologie, die mich interessiert hat. Einen wirklichen Grund kann ich Ihnen nicht nennen. Das ist, man ist jung und denkt, das ist was Interessantes. Und das war es dann eben auch. Und dann habe ich vom ersten Tag an im Jurastudium alles, was ich so irgendwie spezialisieren konnten, immer auf Arbeitsrecht ausgerichtet, bis hin, dass ich die Wahlfachklausuren, nennt sich das, im Jurastudium im Arbeitsrecht geschrieben habe und dann die mündlichen Prüfungen immer da, wo sie so ein bisschen steuern konnten, wo die Reise hingehen soll, ins Arbeitsrecht hineingeschoben habe. Und dann habe ich direkt nach dem Referendariat, was ich ja als, bevor Sie Volljurist werden, müssen Sie ja 2 Jahre Referendariat machen, habe ich dann meine juristische Karriere bei einem Arbeitgeberverband begonnen, also die ersten Jahre nur auf Arbeitgeberseite gearbeitet und hier in der Kanzlei dann ein laufendes arbeitsrechtliches Dezernat komplett übernommen, wo wir eben auf beiden Seiten arbeiten, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Breche ich auch eine Lanze dafür, dass das sinnvoll ist, das zu tun, um im Grunde beide Seiten auch immer in der Motivation zu verstehen.
Beide Seiten gleich behandeln, gleich
wirklich zu erkennen, wer hat welches Vorhaben, wem drückt an welcher Stelle der Schuh und wie kann man das Problem lösen. Und wenn Sie nur auf einer Seite sitzen, wären Sie irgendwann, das ist meine persönliche Meinung, betriebsblind.
Haben auf jeden Fall das Bild der Justiz ja irgendwie so ein bisschen mitgezeichnet hier noch. Das war Carsten Fleischer, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und damit war es das auch schon für die erste Folge im Podcast Recht in Sachsen. Diese Folge wurde präsentiert von der Dresdner Anwaltskanzlei Kucklick. Dort findet man neben Herrn Fleischer auch rechtlichen Beistand zu weiteren Bereichen des Alltags, also außer zu Arbeitsrecht. Danke, Herr Fleischer.
Vielen Dank.
Ja, hier im Podcast geht es weiter im April. Dann wird es um Familien- und Steuerrecht gehen. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.